Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir auf einen ganz ungewöhnlichen Spaziergang miteinander unterwegs sein werden. Mein Name ist Katharina Drost und ich bin seit über 20 Jahren als Austria Guide oder Fremdenführerin in Wien unterwegs und zeige mit großer Leidenschaft Gästen, aber auch Einheimischen das schöne Wien.
Und auch wir tauchen heute ein bisschen ein in das schöne Wien mit den liebenswerten Wienern. In den seltensten Fällen ist der Wiener ja ein echter Wiener, aber trotzdem hier heimisch. Wolfgang Amadeus Mozart werden wir in diesem Sinne heute treffen und Sigmund Freud, aber auch ein paar richtige Wiener und Wienerinnen sind dabei wie Hans Moser oder Emilie Flöge. Unser Tourguide bzw. unsere Stadtführerin hat sich schon vorgestellt. Katharina Trost, zahlt es sich auch für Wien-Kenner und Kennerinnen aus, jetzt dran zu bleiben?
Ja, also gerade wiederum in der Begegnung mit den Einheimischen, die ja doch oft ihre Stadt zu kennen glauben, macht es dann immer wieder großen Spaß, wenn man sie auf Kleinigkeiten aufmerksam macht, an denen sie vielleicht 100-mal vorbeigegangen sind, aber die ihnen einfach noch nicht aufgefallen sind. Und das kann eben ein Hausschild sein oder ein Pflasterstein, aber genauso geht es eben um Persönlichkeiten, jetzt nicht nur die großen, sondern dass man vielleicht auch weniger bekannte Persönlichkeiten auch wieder eine Bühne gibt. Und da sind mir vor allem Frauen sehr wichtig. Also ich versuche auch sehr stark Frauengeschichte wieder mehr präsent zu machen.
Mit Katharina Trost kann man Wien unter unzähligen Blickwinkeln kennenlernen. Sie bietet Touren mit dem Schwerpunkt Frauen, Literatur oder Corona, Pest und Cholera an. Besonders wichtig ist es ihr auch, die jüdischen Spuren der Stadt sichtbar zu machen. Buchen kann man sie außerdem für einen Grätzl-Spaziergang rund um den Naschmarkt, das Cottage-Viertel oder das Beverly Hills von Wien, die Hohe Warte.
Es gibt einfach so unzählig viele Themen in Wien, über die man sprechen kann. Und man muss ja auch nicht nur im ersten Bezirk bleiben, man kann Grätzlführungen machen. Oft bin ich mit Gästen unterwegs, die ein Leben lang in eben einem Grätzl gewohnt haben und mir dann sagen, das haben sie alles nicht gewusst. Und das sind dann immer so wirkliche Glücksmomente.
Die Liebe zu ihrem Beruf ist allerdings nicht im schönen Wien erwacht.
Ja, manchmal muss man in die Ferne reisen. Ich habe ein Semester in Holland studiert und habe sehr viel Besuch von zu Hause bekommen und bin dann immer wieder zum Beispiel in Amsterdam unterwegs gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube 10-mal im Van Gogh Museum und habe dann dort quasi Führungen gemacht und habe mir dann gedacht, boah, jetzt kenne ich Amsterdam eigentlich viel besser als meine eigene Stadt und habe gesehen, wie viel Freude mir das macht und dann habe ich die Ausbildung begonnen.
Diese dauert 2 Jahre und nur staatlich geprüfte Fremdenführerinnen dürfen Stadtführungen offiziell anbieten. Und auch wenn Online-Angebote auch in diesem Metier zur Konkurrenz werden, Angst, dass ihr geliebter Beruf aussterben könnte, hat Katharina Trost nicht.
Ich denke nicht, dass der Beruf ganz aussterben wird, denn der persönliche Kontakt ist einfach vielen Menschen wichtig. Gerade wenn sich jemand auf Urlaub befindet, möchte er oft eben nicht sein Handy verwenden, sondern mit jemandem Auge in Auge zusammen sein. Und oft sind wir die einzigen Einheimischen, die Gäste aus dem Ausland treffen und mit denen sie zumindest für kurze Zeit eine kleine Beziehung aufbauen können. Und ich glaube, das schätzen viele doch auch sehr wert.
Und wo ist es nun am schönsten in Wien?
Ich lebe am Stadtrand und bin sehr gern mit meinem kleinen Hund in den Weingärten unterwegs, weil das ist dann sozusagen das Gegenstück zum Arbeiten in der Stadt, dass ich dann schon sehr gern auch im Grünen bin oder auch in den Wiener Wald spazieren gehe oder so. Im ersten Bezirk, wenn ich da einen Lieblingsplatz aussuchen müsste, fällt mir ein bisschen schwer, aber es gehört vermutlich der Deutsche Ordenshof dazu, der ein echter Kraftort ist.
Na dann, wie gut, dass wir schon da sind. Vom Studio aus sind es nur ein paar Treppen hinunter und schon kann es losgehen mit unserer Spezialführung heute für Sie, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Klassik Stephansdom mit Katharina Trost durch Wien.
Wir sind jetzt hier in einem der schönsten Orte der Innenstadt im Deutschordenshof Der Deutsche Orden ist eigentlich ein Ritterorden, der vor über 800 Jahren gegründet wurde, zur Zeit der Kreuzzüge. Um 1200 gab es dann schon eben hier eine Niederlassung. Später wurde es ein religiöser Orden, der vor allem für die Krankenpflege auch zuständig ist, aber immer auch Herberge geboten hat. Und damit hat meine Geschichte zu tun. Und zwar war es im Jahre 1781, dass Wolfgang Amadeus Mozart hier zu Gast war. Damals war der in Salzburg geborene Musiker noch im Dienste vom Fürsterzbischof Colloredo, mit dem er kein gutes Verhältnis hatte. Denn für den Fürsten war Mozart nur ein Musiker von Hunderten, währenddessen Mozart sich selbst natürlich als Genie gesehen hat. Und so kam es immer wieder zu Streitereien und Spannungen, so auch im Deutschordenshof, mit einer argen Konsequenz. Und zwar wurde Mozart gekündigt in einer ganz besonderen Art. Wir wissen das aus einem Brief, den Mozart erbost an seinen Vater Leopold nach Salzburg geschrieben hat. Mozart wurde mit einem Tritt in den Hintern hinausgeworfen. Und dieser historische Fußtritt, der klingt jetzt ziemlich arg. Für Wien war es aber großartig, denn Mozart hat daraufhin beschlossen, 25 Jahre alt, er geht nicht mehr zurück nach Salzburg. Er bleibt hier in Wien und hat dann, wie wir wissen, ja auch hier seine wichtigsten Werke komponiert, die Entführung aus dem Serail, den Don Giovanni, die Hochzeit des Figaro oder die Zauberflöte. Also das alles verdanken wir einem Fußtritt, der hier im Deutschordenshof wohl stattgefunden hat. Jetzt gehen wir nur einen Steinwurf entfernt von hier weiter, und zwar zum Stephansdom. Wenn wir den Stephansdom anschauen, sind besonders markant die Wasserspeier, die ja alle furchterregend aussehen. Warum eigentlich? Einerseits sind die Wasserspeier ganz funktional dazu da, wie der Name schon sagt, das Regenwasser abzuleiten, damit es nicht an der Mauer entlang rinnt. Aber sie haben auch noch eine andere Funktion. Und zwar haben die Menschen im Mittelalter gedacht, man war ja damals sehr abergläubisch, dass der Wind, der immer um den Stephansdom weht, dass das alles böse Geister und Dämonen sind, die versuchen, in das Haus Gottes zu kommen. Und um diese eben abzuwehren, gibt es diese monsterartigen Wasserspeier, die sollen eben diese Teufelchen sozusagen vom Eindringen ins Gotteshaus hindern. Da gibt es eine sehr nette kleine Legende, die gar nicht so bekannt ist. Und zwar ist es einmal drei unsichtbaren Teufelchen tatsächlich gelungen, in das Gotteshaus zu kommen. Diese drei hatten sogar Namen. Und zwar war der eine das Luziferl, dann gab es noch das Spirifankerl und das Springginkerl. Und diese drei sind nun in der Kirche gewesen und haben jede Menge Unfug angestellt. Zum Beispiel, wenn ein Gläubiger sich niedergekniet hat, haben sie eine Erbse oder ein Kieselsteinchen unter die Knie gerollt und es tut ziemlich weh, wenn man sich auf sowas hinkniet. Oder wenn jemand eine Kerze angezündet hat, dann haben sie es einfach wieder ausgeblasen. Ich war ganz verwundert, was jetzt passiert ist. Und sie haben begonnen, dann die Betenden während der Messe zu kitzeln, zu zwicken. Sie waren ja unsichtbar. Und irgendwann waren sie aber so übermütig, dass sie sich gar nicht mehr unsichtbar gemacht haben. Und da hat dann der Mesner die Gelegenheit ergriffen und hat alle drei gefangen. Und da sind sie dann aus lauter Zorn zu Stein geworden. Und es sind also drei so circa 10 Zentimeter hohe Steinfigürchen, die es heute noch gibt. Man kann sie leider nicht so einfach sehen. Sie befinden sich nämlich in der Dombauhütte und da sind sie am Stephansdom angebracht. Und um sicher zu gehen, dass sie, falls sie doch wieder lebendig werden, nicht entflitzen können, hat man noch ein Gitter darüber gegeben. Also da haben sie ihr Gefängnis gefunden und werden auch als die drei Dattermänner bezeichnet. Eigentlich heißen sie ja Luziferl, Spirifankerl und Springginkerl. Und ich glaube, gerade das Letzte ist vielleicht manchen noch bekannt. Springginkerl ist ja ein typischer Wiener Ausdruck für den Zappel Philipp oder die Zappel Philippa.
Typisch Wolfgang, ein Arrangement von Wolfgang Kornberger. Sie hören die Perspektivensendung auf Radio Klassik Stephansdom. Von hier aus nehmen wir Sie heute mit auf eine Hörtour durch Wien mit Fremdenführerin Katharina Trost. Vom Stephansdom mit Luziferl, Spirifankerl und Springginkerl geht es jetzt weiter in den 9. Bezirk.
Ob Sigmund Freud ein Springginkerl war, weiß ich jetzt leider nicht, aber er war auf jeden Fall ein wichtiger Seelenarzt und ist ja heute als Vater der Psychoanalyse weltberühmt. Die Adresse, wo er fast 50 Jahre gelebt und gearbeitet hat, ist die Berggasse 19. Und hier sind wir jetzt beim Sigmund Freud Museum, das erst vor kurzem neu präsentiert ist und ich sehr ans Herz legen möchte jedem. Man kann sehr vieles über diesen faszinierenden Mann erfahren. Ein Zeitgenosse von Sigmund Freud war Arthur Schnitzler, auch Arzt, aber er ist uns vor allem natürlich als Schriftsteller bekannt von vielen Theaterstücken, den Dr. Bernardi zum Beispiel oder Das Weite Land. Er hat sich sehr mit der Seele beschäftigt und hat sozusagen das, was wir im Innersten oft empfinden, zu Papier gebracht. Interessant ist, dass Freud und Schnitzler sich, obwohl sie ja beide Ärzte waren und zur selben Zeit gelebt hat in Wien, sind sie einander nicht begegnet oder man könnte vielleicht auch sagen, aus dem Weg gegangen. Und den Grund dafür hat Sigmund Freud in einem Brief, den er Schnitzler anlässlich seines 60. Geburtstages im Jahre 1922 geschrieben hat, formuliert. Ich meine, ich habe sie gemieden aus einer Art von Doppelgängerscheu. Nicht etwa, dass ich sonst leicht geneigt wäre, mich mit einem anderen zu identifizieren oder dass ich mich über die Differenzen der Begabung hinwegsetzen wollte, die mich von ihnen trennt, sondern ich habe immer wieder, wenn ich mich in ihre schönen Schöpfungen vertiefe, hinter deren poetischem Schein die nämlichen Voraussetzungen, Interessen und Ergebnisse zu finden geglaubt, die mir als die eigenen bekannt waren. So habe ich den Eindruck gewonnen, dass sie durch Intuition, eigentlich aber infolge feiner Selbstwahrnehmung, alles das wissen, was ich in mühseliger Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe. Ja, ich glaube, im Grunde ihres Wesens sind sie ein psychologischer Tiefenforscher, so ehrlich, unparteiisch und unerschrocken, wie nur je einer war. Also ich finde das einfach ein sehr schönes Beispiel, dass eben zwei so große Männer dann eine Scheu voreinander haben, obwohl sie mehr oder weniger die gleichen Interessen hatten und sich irgendwie aber dann doch auch verehrt haben. Leider gibt es kein Antwortschreiben von Dr. Schnitzler. Das wäre natürlich auch spannend.
Begleitet von den Klängen des Donauwalzers. Den Grund dafür wird uns Katharina Trost gleich verraten, geht es nun vom 9. in den 2. Bezirk.
Die Praterstraße war einst eine der elegantesten Straßen von Wien. Das ist heute nicht mehr ganz nachzuvollziehen, weil es leider im Krieg sehr viele Schäden gegeben hat. Aber es war ein richtig prachtvoller Boulevard in der Verlängerung von der Prater Hauptallee in Richtung Stephansdom, sozusagen vom Blick her. Und was man auch kaum mehr weiß, ist, dass das einmal Wiens Broadway war. Also die Straße mit den meisten Theatern. Es haben auch viele Künstler hier gelebt, zum Beispiel die Schauspielerinnen Josephine Gallmeier oder Therese Krones. Johann Strauss' Sohn hat hier gelebt, dem ist heute noch ein Museum auf der Nummer 54 gewidmet. Seine Originalwohnung hat sich erhalten. Er hat hier im Jahre 1867 den Donauwalzer geschrieben. Und das ist ja, wie wir alle wissen, so etwas wie die inoffizielle Hymne von Wien. Auch schon sein Vater hat konzertiert auf der Praterstraße, aber es gab, wie gesagt, auch viele Theater. 1781 ist das Leopoldstädter-Theater gegründet worden. Das war eines dieser Vorstadttheater, die extrem populär waren. Heute haben wir nur noch das Josefstädter-Theater. Es haben hier Ferdinand Raimund, aber auch Johann Nestroy gewirkt. Es ist ja dort auch der Nestroy-Platz gleich zu finden und auch ein Denkmal für den großen Schauspieler und Dramatiker. Das Leopoldstädter Theater ist irgendwann zu klein geworden und wurde dann so Mitte des 19. Jahrhunderts neu errichtet, und zwar von keinen geringeren als den späteren Erbauern der Hofoper, also von August von Sickert von Sickertsburg und Eduard van der Nüll. Und dieses Theater bekam dann den Namen Karl-Theater nach dem Direktor, der hieß nämlich Karl Karl. Das war ein Künstlername, aber damit ist er natürlich berühmt geworden. An die Komödien erinnert übrigens noch der wienerische Ausdruck, der fast schon im Aussterben ist, aber wenn man sagt, sich einen Korl machen, also wenn man es lustig haben will, das geht eben auf dieses Karl-Theater zurück. Ja, es gab dann auch noch viele Kabarets, wo zum Beispiel auch der junge Hans Moser aufgetreten ist, bevor er berühmt wurde, oder auch viele jüdische Künstler, Fritz Grünbaum. Er wurde dann 1940 im KZ Buchenwald ermordet, wie so viele andere auch. Heute erinnern die Steine der Erinnerung an die Vertriebenen und vor allem eben Getöteten, die leider sehr viele zu finden sind, auf der Praterstraße. Und nur ein Theater ist übrig geblieben, und zwar im Nestroyhof, ein wunderschöner Jugendstilbau von dem jüdischen Architekten Oskar Marmorek errichtet. Später ist dann einmal ein Kaffeehaus hineingekommen, ein Supermarkt, ein Kino. Aber mittlerweile ist es wieder ein Theater, und zwar mit dem Namen Hammerkomm. Finden hier auch sehr spannende Vorstellungen statt. Also auf jeden Fall auch einmal einen Besuch wert. Wenn man in der Leopoldstadt ein bisschen unterwegs ist, wird man manchmal noch historische Straßentafeln sehen. Und da fällt einem vielleicht auf, dass manche oval sind und manche eckig. Warum eigentlich? Das hat mit einem Orientierungssystem zu tun, das 1862 eingeführt wurde. Und zwar Straßen, die parallel zum Ring verlaufen, haben ein rundes Symbol. Und diejenigen, die tangential, also wenn man so will, auf den Stephansdom zulaufen, die sind eckig. Und das zieht sich durch, auch die alten Hausnummern sind rund oder eckig. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Art, sich zu orientieren, als es noch kein Navi gegeben hat. Was auch nicht so bekannt ist, dass diese innerstädtischen Bezirke alle Farben hatten, also die Bezirke 2 bis 9. Hier in der Leopoldstadt gibt es lila Umrahmungen, im dritten Bezirk wären sie grün, im neunten Bezirk, im Alsergrund, wären sie zum Beispiel braun. Also auch darauf könnte man einmal achten. Und wenn wir hinüberhüpfen, zum Beispiel in den sechsten Bezirk nach Mariahilf, da sind sie gelb.
Und das tun wir jetzt. Vom Studio aus geht das ja ganz einfach und schnell, und so landen wir direttissima auf der Mariahilferstraße. Und zwar an der Ecke zur Rahlstiege. Dort steht ein prachtvolles Gebäude mit dem Namen Casa Piccola, also kleines Haus, was verwirrend ist, denn das Haus ist alles andere als klein.
Warum heißt es so? Weil ursprünglich hier eben das sogenannte kleine Haus, das damals eben schon Casa Piccola hieß, stand, und man hat dann auch dem Neubau, der eben um 1900 errichtet wurde, diesen Namen gegeben. In dem Gebäude wirkten zwei Frauen, von denen ich gerne erzählen möchte. Es gibt auch Gedenktafeln für sie. Einerseits ist das die Caroline Oberdimpfler. Ihre Familie hatte im Erdgeschoss des Hauses, wo heute ein Schuhgeschäft ist, ein Kaffeehaus, Casa Piccola genannt, und sie galt als eines der schönsten Mädchen von Wien, und sie war also auch immer wieder im Kaffeehaus und mit den intellektuellen Männern ihrer Zeit unterwegs, also im Kreise vom Schriftsteller Peter Altenberg zum Beispiel. Und eines Abends hat sie Adolf Loos getroffen, der ihr eine Tapetiere zeigen wollte, die ihr hinunterfällt. Und sie war natürlich ganz geschockt und sagt, oh Gott, die ist zerbrochen und was soll ich machen, um das wieder gut zu machen? Und Loos soll gesagt haben, heiraten Sie mich. Und sie hat es getan. Sie hat den 12 Jahre älteren Architekten geheiratet, ohne ihn eigentlich zu kennen. Und man kann es sich schon vorstellen, es war keine gute Ehe. Er hat sie ziemlich dominiert, sein Mädi. Sie durfte also nichts machen. Was ist passiert? Sie hatte eine Affäre mit einem Gleichaltrigen und das ist herausgekommen. Großer Skandal. Der junge Mann hat sich erschossen aus Liebeskummer und sie wurde dann quasi aus dem Zirkel ausgeschlossen. Es kam zur Scheidung mit Adolf Loos. Sie hat dann nie wieder geheiratet, hat als Schauspielerin gearbeitet, ist auch nach Amerika gegangen und auch als Schriftstellerin. Und sie wollte einfach nie wieder von einem Mann abhängig sein. Und sie hat gesagt, man muss nur den Mut haben, alles auf die Spitze zu treiben. Wer ausweicht, weicht sich selbst aus. Und wer sich selbst ausweicht, der findet sich nicht. Alles zu Ende führen, Sieg oder Niederlage. Beides ist ein Sieg, wenn du frei bist für das Neue. Mut und eine tüchtige Portion Unternehmergeist brauchte auch Emilie Flöge, die zusammen mit ihren drei Schwestern in der Casa Piccola einen Modesalon betrieben hat. Und zwar von 1904 bis 1938 war hier einer der modernsten Kleiderhäuser, wenn man so will. Und Emilie Flöge war auch eine ganz enge Freundin, Muse von Gustav Klimt, mit dem sie auch zusammengearbeitet hat. Er hat zum Teil auch Entwürfe für die Stoffe ihr gemacht und im Gegenzug hat er dann oft Kleider von ihr getragen, denn tatsächlich ist Emilie Flöge vor allem auch bekannt geworden für das Reformkleid. Also sie hat geholfen, dass die Frauen aus dem Korsett hinauskommen und hat so diese, heute würden wir sagen, Wohlfühlkleider, diese Hänger kreiert aus wunderschönen Jugendstilstoffen. Und die hat Klimt tatsächlich auch nicht nur als Malerkittel im Atelier getragen, sondern auch bei den gemeinsamen Sommeraufenthalten am Attersee. Manche sagen, dass der berühmte Kuss, ein Selbstporträt von Gustav Klimt, wahrscheinlich mit Emilie Flöge ist. Das ist nicht ganz gesichert, aber sicher ist, dass er sie auch verewigt hat in einem wunderschönen blauen Kleid. Dieses Bild ist im Wien-Museum zu sehen.
Ja, und schon kommen wir zur letzten Station unserer kleinen Spezialtour durch Wien mit Katharina Trost. Am Ende landet man in Wien ja doch immer beim Heurigen.
Zum Ausklang kommen wir jetzt noch in die Weingegend. Es wäre ja schön, vielleicht diesen Spaziergang bei einem Heurigen ausklingen zu lassen und da führe ich sie natürlich nicht nach Grinzing, sondern nach Sievering, das weit weniger international bekannt ist, aber eben noch immer so ein kleiner Geheimtipp. Dort gibt es ein ganz besonderes Denkmal, und zwar für eine Gans. Und das hat nichts mit Martini-Ganselessen zu tun, sondern diese Gans ist keine anonyme, sondern hat auch einen Namen, und zwar war das die Gans Lilli. Das war in der Nachkriegszeit. Sievering war ja mal ein Weinort, aber dann natürlich Teil von Wien, aber doch immer noch ein bisschen dörflich geprägt. Es gab eine Gans, die dort herumgelaufen ist. Und damals gab es noch die Straßenbahnlinie 39. Die hatte auf der Höhe so 116 ihre Endhaltestelle. Und auf den Gleisen, die meistens von der Sonne warm waren, saß diese Gans Lilli und hat sich auch durch das Gebimmel, der Bim, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es musste also jedes Mal die Schaffnerin oder der Schaffner aussteigen, um die Gans von den Gleisen zu heben, damit die Straßenbahn umdrehen kann. Und da gibt es auch noch Fotos und eben die Alten erzählen davon noch. Und ich möchte unbedingt festhalten, dass die Lilli auch eines natürlichen Todes gestorben ist und nicht etwa bei einem Unfall. Aber man hat dann irgendwann eben beschlossen, man möchte ihr ein Denkmal setzen, um eben an diesen dörflichen Charakter zu erinnern. Also auf der Höhe Sieveringer Straße 116 gibt es das Denkmal für die Gans Lilli. Ja, und damit bin ich jetzt am Ende meines Spaziergangs quer durch Wien und hoffe natürlich, dass es ein bisschen Freude gemacht hat, dass etwas Neues dabei war. Und besonders würde ich mich freuen, wenn es ein Wiedersehen gibt.